From Salt Lake City, Utah, this is
aus
the Salt Sunday
Lake City
afternoon.
Übertragen wir die Sonntagnachmittagversammlung der 190. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und oberste Beamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern,
we welcome you
to the concluding session zur letzten Versammlung der 190. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir wurden reichlich dafür gesegnet, dass wir an dieser Gedenkfeier des 200. Jahrestags der ersten Vision und der Wiederherstellung teilgenommen haben. Präsident Russell M. Nelson, der bei der Konferenz den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir grüßen die Mitglieder der Kirche und unsere Freunde in aller Welt, die diese Ereignisse über Radio, Fernsehen, das Internet oder über Satellit mitverfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz unter der Leitung verschiedener Dirigenten und Organisten. Wie bei den anderen Versammlungen bereits erwähnt, wurde die Musik zuvor aufgezeichnet. Der Chor eröffnet nun diese Versammlung mit dem Lied »Preiset den Mann«. Danach spricht Kevin R. Duncan von den 70ern das Anfangsgebet.
Thank you. Unser geliebter Vater im Himmel, der du im Himmel bist, an diesem heiligen Palmsonntag beugen wir unser Haupt in Dankbarkeit und Andacht mit den Heiligen auf der ganzen Welt. Wir erheben unsere Stimme des Lobsingens für dich und deinen Sohn Jesus Christus. Vater, wir flehen darum, dass dein Geist ausgegossen würde auf die ganze Welt, dass alle die Macht des wahren und lebenden Gottes kennenlernen. Vater im Himmel, wir bitten darum, dass wir in dieser Woche, wo wir demütig und ernsthaft fasten und beten und wo wir Glauben an dich und die heilende Macht unseres heilenden Jesus Christus haben, dass alle, die den Wunsch haben, dass sie geheilt werden mögen und zu ihm kommen mögen. Vater, wir blicken darauf hin, die Früchte der Wiederherstellung, bitte stärke uns, dass wir immer die Lehren Jesu Christi verstehen und anwenden, wie es im Buch Mormon und in anderen Schriften steht. Wir bitten, dass die Priestertumsmacht für alle, die Glauben haben, Segen bringt. Wir sind dankbar für die Worte und Lehren der lebenden Propheten und Apostel und besonders die wunderbaren Früchte der Wiederherstellung, nämlich die Bündnisse des Tempels, die unsere Familie in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft an dich und im Himmel binden. Vater, wir lieben dich und wir wissen, dass du über uns wachst. Wir lieben unseren Bruder und Heiland Jesus Christus. Hilf uns bitte, zu dir zurückzukehren, zu ihm, im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
The choir will now favor
us. Der Chor erfreut uns nun mit dem Lied Der Morgen erwachet. Nach dem Lied hören wir von Präsident Dallin H. Oaks, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Ihm folgen Elder Quentin L. Cook vom Kollegium der Zwölf Apostel und Elder Ricardo P. Jimenez von den 70ern.
Liebe Brüder und Schwestern, selbst inmitten beispielloser Prüfungen und Herausforderungen sind wir wahrlich gesegnet. Bei dieser Generalkonferenz sind uns die Schätze und die Freude der Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi in reichem Maße zuteil geworden. Wir haben uns an der Vision vom Vater und vom Sohn erfreut, mit der die Wiederherstellung eingeleitet worden ist. Wir sind an das erstaunliche Hervorkommen des Buches Mormon erinnert worden, dessen Aufgabe vor allem darin besteht, Zeugnis für Jesus Christus und seine Lehre abzulegen. Wir wurden an die freudige Realität von Offenbarung erinnert, die an Propheten und auch an uns persönlicher geht. Wir haben wunderbare Zeugnisse für das unbegrenzte Sühnopfer Jesu Christi und seine buchstäbliche Auferstehung gehört. Und uns wurden weitere Wahrheiten der Fülle des Evangeliums Jesu Christi gelehrt. Wahrheiten, die Joseph Smith offenbart wurden, nachdem Gott Vater dem neu berufenen Propheten verkündet hatte: Dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Unser Wissen um die Wiederherstellung des Priestertums und seiner Schlüssel ist bestätigt worden. Wir haben uns erneut entschlossen, die Kirche des Herrn mit dem richtigen Namen zu nennen, nämlich Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Und wir wurden aufgefordert, gemeinsam zu fasten und zu beten, um die aktuellen und künftigen Auswirkungen einer verheerenden Pandemie in aller Welt zu verringern. Heute Morgen wurden wir erbaut, als der lebende Prophet des Herrn eine historische Proklamation zur Wiederherstellung vorgestellt hat. Wir bestätigen die darin enthaltene Aussage, dass diejenigen, die sich gebeterfüllt mit der Botschaft von der Wiederherstellung befassen und im Glauben handeln, mit einem Zeugnis davon gesegnet werden, dass die Wiederherstellung von Gott kommt und dem Zweck dient, die Welt auf das verheißene zweite Kommen unseres Herrn und Erretters, Jesus Christus, vorzubereiten. Dies alles gehört zu einem göttlichen Plan, der dazu dient, dass die Kinder Gottes erhöht und wie er werden können. Der Plan, der in den Heiligen Schriften als Plan des Glücklichseins, Plan der Erlösung und Plan der Errettung bezeichnet wird und der bei der Wiederherstellung offenbart wurde, begann mit einem Rat im Himmel. Als Geister hatten wir den Wunsch, ewiges Leben zu erlangen, in dessen Genuss unsere himmlischen Eltern bereits gekommen waren. An jenem Punkt hatten wir uns so weit entwickelt, wie es ohne physischen Körper und die Erfahrung in einem sterblichen Dasein möglich war. Damit wir diese Erfahrung machen konnten, plante Gott Vater, diese Erde zu erschaffen. In dem geplanten Erdenleben würden wir alle durch Sünde beschmutzt, wenn wir den Bedrängnissen ausgesetzt werden, die für unseren geistigen Fortschritt erforderlich sind. Auch sollten wir dem körperlichen Tod unterworfen werden. Um uns von Tod und Sünde zurückzufordern, war im Plan unseres himmlischen Vaters ein Erretter vorgesehen. Durch seine Auferstehung sollte ein jeder vom Tod erlöst werden, und durch sein Sühnopfer würde der Preis dafür gezahlt, dass jedermann unter den für unser Wachstum festgelegten Bedingungen von Sünde reingemacht würde. Dieses Sühnopfer Jesu Christi ist im Plan des himmlischen Vaters von zentraler Bedeutung. Beim Rat im Himmel wurde der Plan des Vaters allen Kindern Gottes vorgestellt. Wir erfuhren von den damit verbundenen Konsequenzen und Prüfungen im Erdenleben, welche Hilfen es vom Himmel geben wird und seine herrliche Bestimmung. Wir sahen das Ende von Anfang an. All die vielen unzähligen sterblichen Menschen, die schon zur Erde gekommen sind, haben sich für den Plan des Vaters entschieden und anschließend im Himmel für diesen Plan gekämpft. Viele haben mit dem Vater in Bezug auf das, was sie auf Erden tun wollten, einen Bund geschlossen. Auf eine Weise, die nicht offenbart worden ist, beeinflusst das, was wir im vorirdischen Dasein gemacht haben, unsere Situation im Erdenleben. Ich werde nun einige der wichtigsten Punkte im Plan des Vaters zusammenfassen, denn sie betreffen uns während des Erdenlebens und in der darauffolgenden Geisterwelt. Der Sinn des Erdenlebens und der möglichen Weiterentwicklung nach dem Tod soll den Nachkommen Gottes helfen, so zu werden, wie er ist. Das wünscht sich der Vater im Himmel für alle seine Kinder. Um diese freudige Bestimmung erreichen zu können, setzen ewige Gesetze voraus, dass wir durch das Sühnopfer Jesu Christi rein werden, damit wir in der Gegenwart des Vaters und des Sohnes leben und die Segnungen der Erhöhung genießen können. Aus dem Buch Mormon erfahren wir, dass Gott alle einlädt, zu ihm zu kommen und an seiner Güte teilzuhaben. Und er weist niemanden ab, der zu ihm kommt, ob schwarz oder weiß, geknechtet oder frei, männlich oder weiblich. Und er gedenkt der Heiden. Und alle sind vor Gott gleich. Der göttliche Plan, damit wir so werden, wie es für uns vorgesehen ist, verlangt, dass wir uns entscheiden, die schlechte Gegenseite zurückzuweisen, die uns sterbliche Menschen versucht, entgegen den Geboten und dem Plan Gottes zu handeln. Er verlangt auch, dass wir weiteren irdischen Widerständen ausgesetzt sind, zum Beispiel durch die Sünden anderer Menschen oder durch angeborene Gebrechen. Mitunter tragen Leid und Ungemach mehr zu unserem notwendigen Fortschritt bei als Wohlbefinden und Ruhe. Und keiner dieser Widerstände im irdischen Leben könnte seinen ewigen Zweck erreichen, wenn Gott eingriffe, um all diese widrigen Folgen des irdischen Lebens von uns zu nehmen. Der Plan offenbart unsere ewige Bestimmung, den Zweck und die Gegebenheiten unserer irdischen Reise und die himmlische Hilfe, die wir erhalten. Die Gebote Gottes warnen uns davor, in gefährliche Situationen abzuirren. Die Lehren inspirierter Führer weisen uns den Weg und schenken uns Zusicherungen, die uns auf unserer ewigen Reise voranbringen. Gottes Plan enthält 4 wichtige Zusicherungen, die uns auf unserer irdischen Reise helfen. Sie werden uns alle durch das Sühnopfer Jesu Christi, dem Herzstück des Plans, zuteil. Die erste sichert uns zu, dass wir durch sein Leiden von den Sünden, von denen wir umkehren, rein gemacht werden können. Dann wird der barmherzige Richter nicht mehr an sie denken. Zweitens hat der Erretter bei seinem Sühnopfer auch alle anderen Gebrechen der Sterblichkeit auf sich genommen. Deshalb können wir göttliche Hilfe und Kraft erhalten, damit wir die unvermeidlichen Lasten des Erdenlebens persönlich und allgemeiner Art tragen können, wie zum Beispiel Krieg und Seuchen. Im Buch Mormon finden wir die deutlichste Beschreibung in den Heiligen Schriften von dieser so wichtigen Macht des Sühnopfers. Der Erretter hat die Schmerzen und Krankheiten seines Volkes auf sich genommen. Er wird dessen Schwächen auf sich nehmen, auf dass sein Inneres von Barmherzigkeit erfüllt sei, gemäß dem Fleische, damit er gemäß dem Fleische wisse, wie er seinem Volk beistehen könne, gemäß dessen Schwächen. Drittens nimmt der Erretter durch sein unbegrenztes Sühnopfer, dem Tod, die Endgültigkeit. Er gibt uns die freudige Zusicherung, dass ein jeder von uns auferstehen wird. Aus dem Buch Mormon erfahren wir, nun wird diese Wiederherstellung allen zuteil, seien sie alt oder jung, seien sie knechtet oder frei, seien sie männlich oder weiblich, seien es die Schlechten oder die Rechtschaffenen. Und es wird nicht einmal ein Haar von ihrem Kopf verloren sein, sondern alles wird zu seiner vollkommenen Gestalt wiederhergestellt. Jetzt in der Osterzeit feiern wir die Realität der Auferstehung. Dies gibt uns die Kraft und die nötige Perspektive, um die irdischen Herausforderungen durchzustehen, die sich jedem von uns und unseren Lieben stellen, wie etwa körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigungen, die man von Geburt an mitbringt oder die im Laufe des Lebens entstehen. Dank der Auferstehung wissen wir, dass diese irdischen Beeinträchtigungen nur vorübergehend sind. Das wiederhergestellte Evangelium schenkt uns die Zusicherung, dass die Auferstehung die Möglichkeit in sich bergen kann, mit unseren Angehörigen, dem Ehepartner, Kindern und Eltern zusammen zu sein. Das ist für uns ein starker Anreiz, in diesem Leben unseren familiären Verpflichtungen nachzukommen. Es hilft uns, in diesem Leben liebevoll miteinander umzugehen, in Erwartung einer freudigen Wiedervereinigung und Gemeinschaft im nächsten Leben. Viertens und letztens erfahren wir durch neuzeitliche Offenbarung, dass unser Fortschritt nicht mit dem Ende unseres Erdenlebens aufhören muss. Über diese wichtige Verheißung ist nur wenig offenbart worden. Uns wird gesagt, dass dieses Leben die Zeit ist, sich vorzubereiten, Gott zu begegnen und dass wir unsere Umkehr nicht aufschieben sollen. Dennoch wird uns gesagt, dass in der Geisterwelt selbst den Schlechten und den Ungehorsamen, die die Wahrheit verworfen hatten, das Evangelium gepredigt wird und dass diejenigen, die dort unterwiesen werden, vor dem letzten Gericht umkehren können. Hier noch ein paar weitere Grundlagen im Plan des himmlischen Vaters. Das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi vermittelt uns eine einzigartige Perspektive zu den Themen Keuschheit, Ehe und Kinder auf die Welt bringen. Wir erfahren, dass die Ehe laut Gottes Plan dafür notwendig ist, dass der Zweck von eben diesem Plan erreicht wird, nämlich den von Gott vorgesehenen Rahmen für die Geburt von Kindern zu schaffen und alle in der Familie auf das ewige Leben vorzubereiten. Die Ehe ist dem Menschen von Gott verordnet, sagt der Herr, damit die Erde den Zweck ihrer Erschaffung erfülle. In diesem Punkt steht sein Plan natürlich im Gegensatz zu manchen starken Strömungen in der Gesetzgebung und der öffentlichen Meinung. Die Macht, sterbliches Leben zu erschaffen, ist die erhabenste Kraft, die Gott seinen Kindern geschenkt hat. Von ihr Gebrauch zu machen, wird uns im ersten Gebot auferlegt. Aber es wurde noch ein weiteres wichtiges Gebot gegeben, in dem ihr Missbrauch untersagt wird. Außerhalb der Ehe ist jeder Gebrauch der Fortpflanzungskraft bis zu einem gewissen Grad eine sündige und entwürdigende Entstellung der göttlichsten Eigenschaft von Mann und Frau. Der Nachdruck, den das wiederhergestellte Evangelium auf das Gesetz der Keuschheit legt, erklärt sich durch den Zweck unserer Fortpflanzungskraft, nämlich die Verwirklichung des Planes Gottes. Was noch? Da wir nun des 200. Jahrestags der ersten Vision gedenken, die die Wiederherstellung eingeleitet hat, kennen wir den Plan des Herrn. Und 2 Jahrhunderte voller Segnungen dank der wiederhergestellten Kirche des Herrn schenken uns Zuversicht. In diesem Jahr 2020 haben wir uneingeschränkte Sicht im Rückblick auf vergangene Ereignisse. Wenn wir in die Zukunft blicken, ist unsere Sicht allerdings weit weniger klar. Wir wissen, dass in der Geisterwelt jetzt, 200 Jahre nach der Wiederherstellung, viel mehr Arbeiter mit abgeschlossener irdischer Erfahrung dort das Evangelium verkünden. Wir wissen auch, dass wir jetzt viel mehr Tempel haben, in denen die heiligen Handlungen der Ewigkeit für diejenigen vollzogen werden können, die auf einer der beiden Seiten des Schleiers des Todes umkehren und das Evangelium Christi annehmen. Das alles bringt den Plan des himmlischen Vaters voran. Gottes Liebe ist so groß, dass er für alle seine Kinder, außer für die wenigen, die bewusst Söhne des Verderbens werden, eine herrliche Bestimmung vorgesehen hat. Wir wissen, dass der Erretter wiederkommen wird und dass es ein Millennium der friedlichen Herrschaft geben wird, mit der irdische Teil im Plan Gottes abgeschlossen wird. Wir wissen auch, dass es verschiedene Auferstehungen geben wird, für die Gerechten und die Ungerechten, und das letzte Gericht folgt für einen jeden gleich auf seine Auferstehung. Wir werden dann danach gerichtet, was wir getan haben, welche Herzenswünsche wir hatten und was für ein Mensch wir geworden sind. Aufgrund dieses Gerichts wird ein jedes Kind Gottes in ein Reich der Herrlichkeit eingehen, für das es sich durch seinen Gehorsam bereit gemacht hat und wo es sich wohlfühlt. Der Richter bei all dem ist unser Erretter, Jesus Christus. Durch seine Allwissenheit hat er vollkommene Kenntnis von all unseren Taten und Wünschen, die, von denen wir nicht umgekehrt oder die unverändert sind, und die, von denen wir umgekehrt oder in denen wir gerecht sind. Deshalb werden wir alle nach seinem Urteil bekennen, dass seine Richtersprüche gerecht sind. Abschließend möchte ich sagen, durch viele Briefe und bei der Prüfung vieler Anträge in die Kirche zurückkommen zu können, nachdem der Name gestrichen wurde oder man sich vom Glauben abgewendet hatte, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass viele unserer Mitglieder diesen Erlösungsplan, der Antwort auf die meisten Fragen zur Lehre und zu den inspirierten Richtlinien der wiederhergestellten Kirche gibt, nicht voll und ganz verstehen. Uns, die wir Gottes Plan kennen und gelobt haben, ihm zu folgen, obliegt es ganz klar, diese Wahrheiten zu lehren und alles zu tun, um sie anderen verständlicher zu machen. Aber auch unser eigenes Verständnis davon in unseren Lebensumständen zu vergrößern. Ich gebe Zeugnis für Jesus Christus, unseren Erretter und Erlöser, der dies alles möglich macht. Im Namen Jesu Christi. Amen. His omniscience gives him a perfect knowledge of all of our acts and desires, both those unrepented or unchanged and those repented or righteous. Therefore, after his judgment, we will all confess that his judgments are just.
In conclusion, I share the conviction that has come to me from many letters and by reviewing many requests to return to the church after name removal or apostasy. Many of our members do not fully understand this plan of salvation, which answers most questions about the doctrine and inspired policies of the restored church. We who know God's plan and who have covenanted to participate have a clear responsibility to teach these truths and do all that we can to further them for others and in our own circumstances in mortality. I testify of Jesus Christ, our Savior and Redeemer, who makes it all possible. In the name of Jesus Christ, amen.
Today I will speak on continuing
revelation. Manchmal empfangen wir Offenbarung, selbst wenn wir die Absichten des Herrn nicht kennen. Kurz bevor Elder Jeffrey R. Holland im Juni 1994 zum Apostel berufen wurde, wurde mir in schöner Weise offenbart, dass er berufen werden würde. Ich war Regionalrepräsentant und konnte keinen Grund dafür erkennen, warum mir dies kundgetan werden sollte. Aber Anfang der 60er Jahre waren wir als junge Männer in England auf Mission Mitarbeiter gewesen und ich hatte ihn sehr lieb. Ich betrachtete dieses Erlebnis als liebevolle Barmherzigkeit. In den letzten Jahren habe ich mich gefragt, ob der Herr mich darauf vorbereitete, im Kollegium der Zwölf im Dienstalter jünger als ein unglaublicher Missionarskollege zu sein, der mein Junior-Mitarbeiter auf Mission gewesen war. Manchmal ermahne ich die jungen Missionare, freundlich zu ihrem Junior-Mitarbeiter zu sein, weil sie nicht wissen, ob dieser vielleicht einmal ihr Senior-Mitarbeiter sein wird. Ich habe ein festes Zeugnis davon, dass diese wiederhergestellte Kirche von unserem Erretter Jesus Christus geführt wird. Er weiß, wen er als Apostel beruft und in welcher Reihenfolge. Er weiß auch, wie er seinen dienstältesten Apostel darauf vorbereitet, der Prophet und Präsident der Kirche zu sein. Heute Vormittag durften wir unserem lieben Propheten, Präsident Russell M. Nelson, zuhören, wie er anlässlich des 200. Jahrestages der Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums Jesu Christi eine tiefgründige Proklamation an die Welt dazu verlas. Diese wegweisende Erklärung von Präsident Nelson hat deutlich gemacht, dass die Kirche Jesu Christi ihren Ursprung, ihre Existenz und ihre Ausrichtung für die Zukunft dem Grundsatz fortdauernde Offenbarung verdankt. Die neue Proklamation steht für die Kommunikation eines liebevollen Vaters mit seinen Kindern. Präsident Spencer W. Kimball hat schon einmal zum Ausdruck gebracht, was ich heute empfinde. Er sagte: Wir müssen vor allem dafür besonders dankbar sein, dass der Himmel wieder offen steht und die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi fest auf dem Felsen der Offenbarung ruht. Fortdauernde Offenbarung ist wahrhaftig das Lebensblut des Evangeliums des lebenden Herrn und Erretters Jesus Christus. Der Prophet Henoch hat unsere Zeit vorhergesehen. Der Herr zeigte Henoch die große Schlechtigkeit, die Überhand nehmen würde, und prophezeite von großen Drangsalen. Dennoch verhieß der Herr: Aber mein Volk werde ich bewahren, und Rechtschaffenheit werde ich aus dem Himmel herabsenden, und Wahrheit werde ich aus der Erde hervorgehen lassen, um Zeugnis zu geben von meinem einzig Gezeugten. Präsident Ezra Taft Benson hat mit großer Macht gelehrt, dass das Buch Mormon, der Schlussstein unserer Religion, aus der Erde hervorgekommen ist, um das, was der Herr dem Henoch verkündet hat, zu erfüllen. Der Vater und der Sohn, sowie die Engel und Propheten, die dem Propheten Joseph Smith erschienen sind, wurden vom Himmel gesandt, um die Mächte wiederherzustellen, die für das Reich notwendig waren. Der Prophet Joseph Smith empfing Offenbarung um Offenbarung. Einige wurden bei dieser Konferenz angesprochen. Viele Offenbarungen, die der Prophet Joseph empfangen hat, sind für uns im Buch Lehre und Bündnisse bewahrt. Alle heiligen Schriften der Kirche enthalten die Absichten und den Willen des Herrn für uns in dieser letzten Evangeliumszeit. Zusätzlich zu diesen großartigen, grundlegenden heiligen Schriften sind wir gesegnet mit fortdauernder Offenbarung an lebende Propheten. Propheten sind Beauftragte des Herrn, bevollmächtigt, für ihn zu sprechen. Manche Offenbarungen sind von immenser Bedeutung und andere erweitern unser Verständnis von essentiellen göttlichen Wahrheiten und geben uns Führung für unsere Zeit. Wir sind unglaublich dankbar für die Offenbarung an Präsident Spencer W. Kimball vom 8. Juni 1978, wodurch die Segnungen des Priestertums und des Tempels allen würdigen männlichen Mitgliedern der Kirche zugänglich wurden. Ich habe mit vielen der 12 Apostel zusammengearbeitet, die anwesend waren und mitgewirkt haben, als diese kostbare Offenbarung empfangen wurde. Jeder von ihnen bestätigte mir in persönlichen Gesprächen die eindrucksvolle und einende geistige Führung, die Präsident Kimball und sie erlebt hatten. Viele sagten, sie hätten weder davor noch danach jemals eine mächtigere Offenbarung empfangen. Diejenigen von uns, die derzeit im Kollegium der 12 Apostel tätig sind, wurden in unserer Zeit sehr gesegnet, weil durch die Propheten der jüngeren Vergangenheit bedeutende Offenbarungen ergangen sind. Präsident Russell Nelson ist ein Beauftragter des Herrn, vor allem im Hinblick auf Offenbarungen, die dazu beitragen, dass Familien zu Hause einen Zufluchtsort des Glaubens errichten, das zerstreute Israel auf beiden Seiten des Schleiers zu sammeln und Mitgliedern, die das Endowment empfangen haben, in Belangen, die mit den heiligen Handlungen des Tempels verbunden sind, zu segnen. Als bei der Herbstgeneralkonferenz 2018 wichtige Änderungen bekannt gegeben wurden, die ein Segen für unser Zuhause sein sollen, bezeugte ich, in den Beratungen des Rates der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel im Tempel und nachdem unser geliebter Prophet den Herrn um Offenbarung dazu angefleht hat, haben wir alle eine machtvolle Bestätigung empfangen. Damals waren auch schon weitere Offenbarungen über die heiligen Tempelverordnungen empfangen, aber noch nicht angekündigt oder umgesetzt worden. Diese Führung begann mit einer individuellen prophetischen Offenbarung an Präsident Russell M. Nelson und mit sanfter, eindrucksvoller Bestätigung für diejenigen, die auch daran beteiligt waren. Präsident Nelson bezog insbesondere auch die Schwestern mit ein, die über die Frauenhilfsvereinigung, die jungen Damen und die Primarvereinigung präsidieren. Die abschließende Führung erhielten die erste Präsidentschaft und das Kollegium der 12 Apostel im Tempel auf zutiefst geistige und machtvolle Weise. Wir alle wussten, dass wir den Sinn, den Willen und die Stimme des Herrn empfangen hatten. Ich verkünde feierlich, dass fortdauernde Offenbarung empfangen wurde und dass sie auch jetzt über die Kanäle empfangen wird, die der Herr eingerichtet hat. Ich bezeuge, dass die neue Proklamation, die Präsident Nelson heute Vormittag verlesen hat, eine Offenbarung ist, die allen Menschen ein Segen sein wird. Wir verkünden auch, dass wir den innigen Wunsch haben, mit denen wieder vereint zu sein, die mit ihrem Zeugnis zu kämpfen haben, weniger aktiv sind oder ihren Namen aus den Büchern der Kirche haben streichen lassen. Wir haben den Wunsch, uns mit ihnen am Tisch des Herrn an den Worten von Christus zu weiden und zu erfahren, was wir alle tun sollen. Wir brauchen sie. Die Kirche braucht sie. Der Herr braucht sie. Wir beten von ganzem Herzen, dass sie mit uns zusammen den Erretter der Welt verehren wollen. Wir wissen, dass einige von ihnen vielleicht gekränkt, unfreundlich oder in anderer Weise unchristlich behandelt wurden. Wir wissen auch, dass einige Herausforderungen an ihren Glauben hatten, die vielleicht nicht ganz anerkannt, verstanden oder ausgeräumt worden sind. Der Glaube einiger unserer tapfersten und treuesten Mitglieder wurde eine Zeit lang auf die Probe gestellt. Mir gefällt der wahre Bericht von W.W. Phelps, der die Kirche verlassen und vor einem Gericht in Missouri gegen Joseph Smith ausgesagt hat. Nachdem er umgekehrt war, schrieb er an Joseph: Ich kenne meine Lage, du kennst sie und Gott kennt sie, und ich will errettet werden, wenn meine Freunde mir helfen wollen. Joseph vergab ihm, setzte ihn wieder an die Arbeit und schrieb liebevoll: Wir reichen uns, der Freund dem Freund, wie ehedem die Hände. Brüder und Schwestern, ganz gleich in welcher Situation Sie sich befinden, seien Sie sich sicher, dass die Kirche und ihre Mitglieder Sie wieder willkommen heißen werden. Persönliche Offenbarung steht allen offen, die demütig um Führung vom Herrn bitten. Sie ist ebenso wichtig wie prophetische Offenbarung. Persönliche geistige Offenbarung vom Heiligen Geist hat dazu geführt, dass Millionen Menschen das Zeugnis empfangen haben, das sie brauchten, um sich durch die Taufe und Konfirmierung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage anzuschließen. Persönliche Offenbarung ist die tiefgreifende Segnung, die wir nach der Taufe empfangen, wenn wir durch den Empfang des Heiligen Geistes geheiligt werden. Ich erinnere mich noch an eine geistige Offenbarung, als ich 15 Jahre alt war. Mein lieber Bruder bemühte sich um Führung vom Herrn, um zu erfahren, was er unserem lieben Vater sagen sollte, der nicht wollte, dass mein Bruder auf Mission ging. Auch ich betete mit wirklichem Vorsatz und empfing die persönliche Offenbarung, dass das Evangelium wahr ist. Persönliche Offenbarung beruht auf geistigen Wahrheiten, die man vom Heiligen Geist empfängt. Der Heilige Geist ist der Offenbarer. Er bezeugt alle Wahrheit, besonders die Wahrhaftigkeit des Erretters. Ohne den Heiligen Geist könnten wir nicht wirklich wissen, dass Jesus der Messias ist. Seine wichtigste Aufgabe ist es, für den Vater und den Sohn, für ihre Titel und ihre Herrlichkeit Zeugnis abzulegen. Der Heilige Geist kann jeden auf machtvolle Weise beeinflussen. Dieser Einfluss ist aber nicht beständig da, es sei denn, man lässt sich taufen und empfängt die Gabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt auch wie ein Reinigungsmittel, wenn man sich um Umkehr und Vergebung bemüht. Der Geist kommuniziert auf erstaunliche Weise. Der Herr hat es wunderschön beschrieben. Ich werde es dir in deinem Verstand und in deinem Herzen durch den Heiligen Geist sagen, der über dich kommen wird und der in deinem Herzen wohnen wird. Nun siehe, dies ist der Geist der Offenbarung. Auch wenn sein Einfluss unglaublich machtvoll sein kann, kommt er meistens als leise, sanfte Stimme. In den Heiligen Schriften finden wir viele Beispiele dafür, wie der Geist unseren Sinn beeinflusst. Dazu gehört auch, dass er unserem Sinn Frieden zuspricht, unseren Gedanken beansprucht und unseren Verstand erleuchtet und sogar zu ihm spricht. Es gibt einige Grundsätze, die uns darauf vorbereiten, Offenbarung zu empfangen. Um geistige Führung beten. Andächtig und demütig müssen wir suchen und bitten und geduldig und fügsam sein. Auf Inspiration vorbereiten. Dies fordert, dass wir im Einklang mit den Lehren des Herrn stehen und seinen Geboten entsprechen. Würde ich am Abendmahl teilnehmen? Wenn wir dies tun, bezeugen wir und schließen einen Bund mit Gott, dass wir den Namen seines Sohnes auf uns nehmen und dass wir an ihn denken und seine Gebote halten. Diese Grundsätze bereiten uns darauf vor, Eingebungen und Führung vom Heiligen Geist zu empfangen, zu erkennen und zu befolgen. Dazu gehört auch das Friedfertige, was Freude bringt und ewiges Leben. Unsere geistige Vorbereitung wird deutlich aufgewertet, wenn wir uns regelmäßig mit den Heiligen Schriften und den Wahrheiten des Evangeliums befassen und über die Führung nachdenken, nach der wir suchen. Wir müssen jedoch geduldig sein und auf den Zeitplan des Herrn vertrauen. Ein allwissender Herr leitet uns, wenn er sich bewusst dafür entscheidet, uns zu unterweisen. Der Heilige Geist wird uns auch in unseren Berufungen und Aufgaben Offenbarung geben. In meiner Erfahrung kommt bedeutende geistige Führung meist dann, wenn wir anderen bei unseren Aufgaben Gutes tun möchten. Ich weiß noch, wie ich als junger Bischof einen verzweifelten Anruf von einem Ehepaar bekam, als ich mich gerade für eine Geschäftsreise auf den Weg zum Flughafen machen wollte. Bevor das Paar eintraf, flehte ich den Herrn an, zu erkennen, wie ich ihnen helfen konnte. Mir wurde der Kern des Problems offenbart und die Antwort, die ich ihnen geben sollte. Obwohl ich nur sehr wenig Zeit hatte, konnte ich dank dieser Führung durch Offenbarung die heiligen Aufgaben meiner Berufung als Bischof erfüllen. Bischöfe aus aller Welt haben mir von ähnlichen Erlebnissen berichtet. Als Pfahlpräsident empfing ich nicht nur wichtige Offenbarungen, sondern wurde auch persönlich zurechtgewiesen, wenn das notwendig war, damit die Absichten des Herrn verwirklicht werden konnten. Ich versichere Ihnen, dass jeder von uns Führung durch Offenbarung empfangen kann, wenn wir demütig im Weingarten des Herrn arbeiten. Die meiste Führung kommt vom Heiligen Geist. Gelegentlich und zu bestimmten Zwecken kommt sie auch direkt vom Herrn. Ich bezeuge Ihnen, dass dies so ist. Führung für die Kirche als Ganzes empfängt der Präsident und Prophet der Kirche. Wir neuzeitlichen Apostel hatten Vorzug, mit unserem jetzigen Propheten Präsident Nelson zusammenzuarbeiten und zu reisen. Ich zitiere, was Wilford Woodruff über den Propheten Joseph Smith gesagt hat. Das trifft auch auf Präsident Nelson zu. Ich habe gesehen, wie der Geist Gottes auf ihn einwirkte und wie er Offenbarungen von Jesus Christus empfing und diese in Erfüllung gingen. Meine demütige Bitte ist heute, dass sich jeder von uns um fortdauernde Offenbarung bemüht, die uns im Leben leitet. Und dass wir dem Geist folgen, wenn wir Gott Vater im Namen unseres Erretters Jesus Christus anbeten, für den ich Zeugnis gebe.
Mitte der 90er, während meiner Studentenzeit, gehörte ich der Kompanie 4, der Feuerwehr von Santiago de Chile, an. Wenn ich Nachtdienst hatte, wohnte ich auf der Feuerwache. Gegen Ende des Jahres wurde mir gesagt, ich müsse am Silvesterabend auf der Wache sein, weil es an Silvester fast immer einen Notfall gab. Ich antwortete entgeistert: Ach, tatsächlich? Ich weiß noch, wie ich mit meinen Kameraden wartete, bis um Mitternacht das Feuerwerk in der Innenstadt begann. Wir umarmten uns und wünschten uns ein gutes neues Jahr. Plötzlich ertönte der Alarm. Es gab also einen Notfall. Wir holten unsere Ausrüstung und sprangen auf das Löschfahrzeug. Auf dem Weg zum Einsatz kamen wir an Menschenmengen vorbei, die feiernd das neue Jahr begrüßten. Mir fiel auf, dass die Leute gelöst und sorgenfrei waren. Sie waren entspannt und genossen die warme Sommernacht. Und dennoch steckten irgendwo in der Nähe die Menschen, denen wir zur Hilfe eilten, in ernsten Schwierigkeiten. Das hat mir veranschaulicht, dass unser Leben zwar vorübergehend relativ reibungslos verlaufen mag, aber für jeden von uns die Zeit kommt, da wir unerwarteten Herausforderungen, Stürmen begegnen, die uns an den Rand des Erträglichen bringen. Schwierigkeiten körperlicher, seelischer, familiärer oder beruflicher Natur, Naturkatastrophen und sonstige Fragen von Leben und Tod sind nur einige Beispiele für die Stürme, denen wir in diesem Leben begegnen. Wenn wir mit diesen Stürmen konfrontiert sind, empfinden wir oft Verzweiflung oder Furcht. Präsident Russell M. Nelson hat gesagt: Glaube ist das Heilmittel gegen Furcht. Gemeint ist Glaube an unseren Herrn Jesus Christus. Als ich die Stürme, die sich auf das Leben der Menschen auswirken, beobachtet habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es, unabhängig davon, welche Art von Sturm uns bedrängt und ob nun eine Lösung oder ein Ende in Sicht ist oder nicht, nur eine Zuflucht gibt, und zwar bei jeder Art von Sturm. Diese einzige Zuflucht, für die unser Vater im Himmel gesorgt hat, ist unser Herr Jesus Christus und sein Sühnopfer. Es gibt niemanden unter uns, der sich diesen Stürmen nicht stellen muss. Helaman, ein Prophet im Buch Mormon, hält uns vor Augen: Denkt daran, dass unser Erlöser, und das ist Christus, der Sohn Gottes, der Fels ist, auf dem ihr eure Grundlage bauen müsst, damit, wenn der Teufel seine mächtigen Winde aussenden wird, ja, seine Blitzstrahlen im Wirbelsturm, ja, wenn all sein Hagel und sein mächtiger Sturm an euch rütteln, dies keine Macht über euch haben wird, euch in den Abgrund des Elends und des endlosen Wehs hinabzuziehen, und zwar wegen des Felsens, auf den ihr gebaut seid, der eine sichere Grundlage ist, und wenn die Menschen auf dieser Grundlage bauen, können sie nicht fallen. Elder Robert D. Hales, der selbst so einige Stürme ausgehalten hat, hat gesagt: Leid trifft jeden. Wie man damit umgeht, liegt bei jedem selbst. Leid führt uns eine Weggabelung. Es kann eine Erfahrung sein, die uns stärkt und läutert und mit Glauben einhergeht, oder aber es ist eine destruktive Macht in unserem Leben, wenn wir nicht den Glauben an das sühnende Opfer des Herrn haben. Um in den Genuss der Zuflucht zu gelangen, die Jesus Christus und sein Sühnopfer bieten, müssen wir Glauben an ihn haben. Einen Glauben, der uns befähigt, uns über all die Schmerzen einer begrenzten irdischen Sichtweise zu erheben. Er hat verheißen, dass er uns die Last leicht macht, wenn wir in allem, was wir tun, zu ihm kommen. Kommt alle zu mir, so seine Worte, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Man sagt, jemandem, der Glauben hat, muss man nichts erklären. Jemandem, der keinen Glauben hat, kann man nichts erklären. Wir haben jedoch nur ein begrenztes Verständnis von dem, was hier auf der Erde geschieht, und oftmals haben wir keine Antwort auf die Frage nach dem Warum. Warum geschieht das? Warum widerfährt es mir? Was soll ich daraus lernen? Wenn uns jegliche Antwort fehlt, ist das der Zeitpunkt, da die Worte, die unser Erretter, dem Propheten Joseph Smith, im Gefängnis zu Liberty zusprach: voll und ganz zutreffen. Mein Sohn, Friede sei deiner Seele. Dein Ungemach und deine Bedrängnisse werden nur einen kleinen Augenblick dauern. Und dann, wenn du gut darin ausharrst, wird Gott dich in der Höhe erhöhen. Zwar glauben viele Menschen an Jesus Christus. Entscheidend ist jedoch, ob wir ihm glauben und ob wir das glauben, was er uns lehrt und was er uns aufträgt. Manch einer mag denken, was weiß Jesus Christus denn darüber, wie es mir geht? Woher soll er wissen, was ich zu meinem Glück brauche? Der Prophet Jesaja sprach fürwahr von unserem Erlöser und Fürsprecher, als er sagte, er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Doch er wurde durchbohrt, wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Auch von dem Apostel Petrus erfahren wir über den Erretter. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Petrus stand damals selbst bereits kurz vor dem Tod als Märtyrer und doch schwingt in seinen Worten weder Furcht noch Pessimismus mit. Vielmehr brachte er den Heiligen nahe, voll Freude zu sein, obwohl sie durch mancherlei Prüfungen betrübt waren. Petrus rät uns hier daran zu denken, dass die Prüfung unseres Glaubens, selbst wenn sie im Feuer erfolgen sollte, zu Lob, Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi und zu unserer Rettung führt. Petrus fuhr fort, Geliebte, lasst euch durch die Feuersglut, die zu eurer Prüfung über euch gekommen ist, nicht verwirren, als ob euch etwas Ungewöhnliches zustoße. Stattdessen freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt, denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Präsident Russell M. Nelson hat erklärt, Heilige können unter allen Umständen glücklich sein. Wenn wir Gottes Plan der Erlösung und Jesus Christus und sein Evangelium in unserem Leben in den Mittelpunkt stellen, können wir Freude verspüren. Ganz gleich, was in unserem Leben geschieht oder nicht geschieht. Freude kommt von Christus und durch ihn. Er ist die Quelle aller Freude. Natürlich sagt sich all das leichter, wenn wir uns gerade nicht in einem Sturm befinden, als es inmitten des Sturms zu leben und anzuwenden. Als Ihr Bruder hoffe ich jedoch, dass Sie spüren, dass ich Ihnen aufrichtig nahebringen möchte, wie wertvoll es ist, wenn man weiß, dass Jesus Christus und sein Sühnopfer die Zuflucht sind, die wir alle brauchen, welche Stürme unser Leben auch heimsuchen mögen. Ich weiß, dass wir alle Kinder Gottes sind, dass er uns liebt und dass wir nicht allein sind. Ich lade Sie ein, zu kommen und zu sehen, dass er Ihnen die Last leicht machen und die Zuflucht sein kann, die Sie suchen. Kommen Sie und helfen Sie anderen, die Zuflucht zu finden, nach der Sie sich so sehr sehnen. Kommen Sie und bleiben Sie bei uns an diesem Zufluchtsort, der Ihnen helfen wird, den Stürmen des Lebens zu trotzen. Ich zweifle nicht im geringsten daran, dass Sie, wenn Sie kommen, sehen, helfen und bleiben werden. Der Prophet Alma hat seinem Sohn Helaman bezeugt, ich weiß sicher, wer auch immer sein Vertrauen in Gott setzt, der wird in seinen Prüfungen und seinen Mühen und seinen Bedrängnissen gestärkt und wird am letzten Tag emporgehoben werden. Der Retter selbst hat gesagt, darum sei euer Herz getrost, denn alles Fleisch ist in meiner Hand. Seid ruhig und wisst, dass ich Gott bin. Darum fürchtet euch nicht, auch nicht vor dem Tod, denn in dieser Welt ist eure Freude nicht voll, aber in mir ist eure Freude voll. Das Lied Be Still My Soul, zu Deutsch Sei ruhig meine Seele, das mich schon viele Male tief bewegt hat, spendet unserer Seele Trost. Der Text lautet, Sei ruhig meine Seele, schon nahen die Stunden, da wir beim Herrn sein werden für alle Zeit. Enttäuschung und Kummer sind dann verschwunden, Sorgen geflohen, es herrscht nur reinste Lieb und Freud. Sei ruhig, meine Seele, Wandel und Tränen werden vergehen. Wohlauf und selig werden wir uns alle wiedersehen. Wenn wir uns den Stürmen des Lebens stellen, dabei unser Bestes geben und uns auf Jesus Christus und sein Sühnopfer als unsere Zuflucht stützen. So weiß ich, dass wir mit der Erleichterung, dem Trost, der Kraft, der Besonnenheit und dem Frieden, den wir suchen, gesegnet werden und uns im Herzen gewiss sein werden, dass wir am Ende unserer Zeit hier auf der Erde die Worte des Herrn vernehmen werden. Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener, komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Im Namen Jesu Christi. Amen. With certainty in our hearts, that at the end of our time here on earth, we will hear the words of the Master. Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. In the name of Jesus Christ, amen.
We invite you.
Wir laden Sie ein, wo Sie auch sein mögen, gemeinsam mit dem Chor das Lied »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt« zu singen, Nummer 85 im Gesangbuch. Nach dem Gesang hören wir von Elder Dieter F. Uchtdorf vom Kollegium der 12 Apostel. Ihm folgen Elder L. Whitney Clayton von der Präsidentschaft der 70er und Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel.
This is the 190th Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
President Nelson, thank you for this.
Jede Woche verehren Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage in aller Welt, unseren geliebten Vater im Himmel, den Gott und König des Universums und seinen geliebten Sohn Jesus Christus. Wir denken über das Leben und die Lehren Jesu Christi nach, die einzige sündenfreie Seele, die je gelebt hat, das makellose Lamm Gottes. Wir nehmen zum Gedenken an sein Opfer vom Abendmahl und erkennen, dass er der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Wir lieben ihn und wir ehren ihn. Dank seiner tiefen und ewigen Liebe litt und starb er für Sie und für mich. Er brach die Pforten des Todes auf, zerschlug die Barrieren, die Freunde und liebe Angehörige voneinander trennten und brachte den Hoffnungslosen Hoffnung, den Kranken Heilung und den Gefangenen die Befreiung. Ihm weihen wir unser Herz, unser Leben und unsere tägliche Hingabe. Deshalb reden wir von Christus, freuen wir uns über Christus und predigen von Christus, damit unsere Kinder wissen mögen, von welcher Quelle sie Vergebung ihrer Sünden erhoffen können. Ein Jünger Jesu Christi zu sein, umfasst jedoch viel mehr als von Christus zu reden und zu predigen. Der Erretter selbst hat seine Kirche wiederhergestellt, um uns zu helfen, den Weg zu beschreiten, über den wir mehr so werden wie er. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ist so aufgebaut, dass sie uns Gelegenheiten bietet, uns in den Grundlagen des Jüngerseins zu üben. Durch unsere Mitwirkung in der Kirche lernen wir, die Eingebungen des Heiligen Geistes zu erkennen und ihnen zu folgen. Wir entwickeln die Neigung, anderen mitfühlend und freundlich beizustehen. Dies ist ein lebenslanges Bestreben und es erfordert Übung. Leistungssportler verbringen unzählige Stunden damit, die Grundlagen ihres Sports zu trainieren. Krankenschwestern, Netzwerker, Atomingenieure und sogar ich als untalentierter, aber leidenschaftlicher Hobbykoch in Harriets Küche werden nur dann gewandt und erfahren, wenn wir unser Handwerk eifrig üben. Als Flugkapitän schulte ich oft Piloten mit Hilfe eines Flugsimulators, einem hochentwickelten Gerät, das das Flugerlebnis simuliert. Der Simulator hilft den Piloten nicht nur, die Grundlagen des Fliegens zu lernen, er ermöglicht es ihnen auch, unerwartete Ereignisse, wie sie bei einem richtigen Flug vorkommen können, zu erleben und darauf zu reagieren. Die gleichen Prinzipien gelten für Jünger Jesu Christi. Wenn wir aktiv in der Kirche Jesu Christi mitwirken und die vielfältigen Gelegenheiten wahrnehmen, die sich in ihr bieten, sind wir besser auf sich verändernde Lebensumstände vorbereitet, wie immer sie auch aussehen mögen. Als Mitglieder der Kirche sind wir eingeladen, uns in die Worte Gottes zu vertiefen, wie sie durch seine Propheten in alter und neuer Zeit verkündigt wurden. Wenn wir aufrichtig und demütig zum Vater im Himmel beten, lernen wir, die Stimme des Heiligen Geistes zu erkennen. Wir nehmen Berufungen an, zu dienen, zu lehren, zu planen, zu betreuen und zu verwalten. Solche Gelegenheiten ermöglichen uns, es uns geistig, intellektuell und charakterlich zu wachsen. Sie helfen, uns darauf vorzubereiten, heilige Bündnisse einzugehen und zu halten, die uns in diesem und im kommenden Leben ein Segen sein werden. Wir laden alle Kinder Gottes in aller Welt dazu ein, sich uns in diesem großen Bestreben anzuschließen. Kommt und seht! Selbst in dieser schwierigen, vom Coronavirus geprägten Zeit treffen Sie sich online mit uns. Treffen Sie sich online mit unseren Missionaren. Entdecken Sie selbst, worum es in dieser Kirche geht. Wenn diese schwierige Zeit vorüber ist, treffen Sie sich mit uns bei uns zu Hause und in unseren Gotteshäusern. Wir laden Sie ein, zu kommen und mitzuhelfen. Kommen Sie und dienen Sie gemeinsam mit uns, den Kindern Gottes. Treten wir in die Fußstapfen des Erretters und machen wir diese Welt zu einem besseren Ort. Kommen Sie und gehören Sie dazu. Sie werden uns stärker machen und auch Sie werden besser, freundlicher und glücklicher sein. Ihr Glaube wird sich vertiefen und widerstandsfähiger werden, besser imstande, den Turbulenzen und unerwarteten Prüfungen des Lebens standzuhalten. Und wie fängt man das an? Es gibt viele Möglichkeiten. Wir empfehlen Ihnen, das Buch Mormon zu lesen. Sollten Sie keines haben, können Sie es auf churchofjesuschrist.org lesen oder die Buch Mormon App herunterladen. Das Buch Mormon ist ein weiterer Zeuge für Jesus Christus und ein Begleiter des Alten und des Neuen Testaments. Wir schätzen all diese heiligen Schriften sehr und wir lernen gerne daraus. Verbringen Sie doch etwas Zeit auf kommzuchristus.org, um herauszufinden, was Mitglieder der Kirche zu sagen haben und woran sie glauben. Bitten Sie die Missionare, sich online mit Ihnen zu unterhalten oder, falls möglich, bei Ihnen zu Hause. Sie bringen eine Botschaft der Hoffnung und Heilung. Diese Missionare sind unsere kostbaren Söhne und Töchter, die ihre Zeit und ihr Geld dafür geben, an vielen Orten auf der Welt zu dienen. In der Kirche Jesu Christi finden Sie eine Familie von Menschen, die auch nicht anders sind als Sie. Sie finden Menschen, die Ihre Hilfe brauchen und die Ihnen helfen wollen, in ihrem Bestreben, ihr Bestes selbst zu werden, für das Gott sie erschaffen hat. Vielleicht denken Sie, ich habe in meinem Leben Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mich in der Kirche Jesu Christi jemals zugehörig fühlen werde. Gott interessiert sich sicher nicht für jemanden wie mich. Jesus, der Christus, ist zwar der König der Könige, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Doch ihm liegt viel an jedem einzelnen Kind Gottes. Welche Stellung jemand hat, spielt dabei keine Rolle. Wie arm oder reich, wie unvollkommen oder erprobt jemand ist. Während seines irdischen Wirkens hat der Erretter sich alle angenommen, der Glücklichen und Erfolgreichen, der Gebrochenen und Verlorenen und derer, die keine Hoffnung haben. Oft waren die Menschen, denen er beistand, nicht die Prominenten, die Schönen oder die Reichen. Oft konnten die Menschen, die er aufrichtete, kaum etwas zurückgeben außer Dankbarkeit, ein demütiges Herz und den Wunsch, Glauben zu haben. Wenn Jesus sein irdisches Leben damit verbrachte, den Geringsten zu dienen, wird er diese dann nicht auch heute lieben? Gibt es in seiner Kirche nicht für alle Kinder Gottes einen Platz? Selbst für diejenigen, die sich unwürdig, vergessen oder allein fühlen? Es gibt keinen Grad der Vollkommenheit, den sie erreichen müssen, um die Gnade Gottes zu verdienen. Ihre Gebete müssen nicht laut, wortgewandt oder grammatikalisch korrekt sein, um den Himmel zu erreichen. Tatsächlich gibt es bei Gott keine Bevorzugung. Das, was die Welt wertschätzt, bedeutet ihm nichts. Er kennt ihr Herz und er liebt sie ungeachtet ihres Titels, ihres finanziellen Vermögens oder der Anzahl ihrer Instagram-Follower. Wenn wir unser Herz dem Vater im Himmel zuneigen und uns ihm nahen, werden wir spüren, dass er sich uns naht. Wir alle sind seine geliebten Kinder. Selbst diejenigen, die ihn ablehnen. Selbst diejenigen, die wie ein stures, widerspenstiges Kind zornig auf Gott und seine Kirche werden und ihre Tasche packen und aus der Tür stürmen, laut rufend, dass sie jetzt wegrennen und nie wieder zurückkommen. Wenn ein Kind von zu Hause fortläuft, bemerkt es wahrscheinlich nicht, dass die besorgten Eltern ihm aus dem Fenster nachschauen. Mitfühlend beobachten sie, wie ihr Sohn oder ihre Tochter geht und hoffen, dass ihr kostbares Kind aus dieser schmerzlichen Erfahrung etwas lernt und das Leben vielleicht mit neuen Augen sieht und schließlich nach Hause zurückkehrt. Ebenso ist es bei unserem liebevollen Vater im Himmel. Er wartet auf unsere Rückkehr. Ihr Erretter wartet mit Tränen der Liebe und des Mitgefühls in den Augen auf ihre Rückkehr. Selbst wenn sie meinen, sich weit von Gott entfernt zu haben, sieht er sie, fühlt mit ihnen und läuft ihnen entgegen, um sie in die Arme zu schließen. Kommen Sie und gehören Sie dazu. Wir sind Pilger, unterwegs auf dem Weg des Lebens, auf der großen Suche nach Sinn und absoluter Wahrheit. Oft sehen wir nur den Weg, der direkt vor uns liegt, und wir können nicht sehen, wohin die Biegungen der Straße führen. Unser liebevoller Vater im Himmel hat uns nicht jede Antwort gegeben. Er erwartet von uns, dass wir vieles selbst herausfinden. Er erwartet von uns, dass wir glauben, auch wenn es schwierig ist. Er erwartet von uns, dass wir die Schultern straffen und ein wenig Entschlossenheit, ein wenig Rückgrat entwickeln und einen weiteren Schritt nach vorn gehen. Auf diese Weise lernen und wachsen wir. Würden Sie ernsthaft wollen, dass alles bis ins kleinste Detail vorgeschrieben wird? Würden Sie ernsthaft wollen, dass jede Frage beantwortet, jedes Ziel genau abgesteckt wird? Sicher hätten die meisten von uns von einem solchen Micromanagement des Himmels rasch genug. Die wichtigen Lektionen des Lebens lernen wir durch Erfahrung. Dadurch, dass wir aus unseren Fehlern lernen. Dadurch, dass wir umkehren und selbst erkennen, dass schlecht zu sein noch nie glücklich gemacht hat. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist gestorben, damit uns unsere Fehler nicht zur Verdammnis führen und unseren Fortschritt für immer aufhalten. Dank ihm können wir umkehren und unsere Fehler können Trittsteine zu größerer Herrlichkeit werden. Sie müssen diesen Weg nicht alleine gehen. Unser Vater im Himmel lässt uns nicht im Finstern umherirren. Gerade deshalb ist er im Frühjahr 1820 zusammen mit seinem Sohn Jesus Christus, einem jungen Mann, erschienen, Joseph Smith. Denken Sie einen Augenblick darüber nach. Der Gott des Universums erscheint einem Menschen. Dies war die erste von vielen Begegnungen mit Gott und anderen himmlischen Wesen, die Joseph Smith erlebte. Viele der Worte, die diese göttlichen Wesen zu ihm sprachen, sind in den heiligen Schriften der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, festgehalten. Sie sind leicht zugänglich. Jeder kann sie lesen und selbst herausfinden, welche Nachricht Gott für uns heute hat. Erforschen Sie diese Botschaft selbst. Joseph Smith war noch recht jung, als er diese Offenbarung empfing. Die meisten von ihnen empfing er, bevor er 30 Jahre alt war. Ihm fehlte Erfahrung und einige waren vermutlich der Ansicht, er sei nicht dafür geeignet, der Prophet des Herrn zu sein. Und doch berief der Herr ihn trotzdem. Dieses Muster finden wir häufig in den Heiligen Schriften. Gott wartet nicht darauf, einen vollkommenen Menschen zu finden, um das Evangelium wiederherzustellen. Sonst würde er nämlich immer noch warten. Joseph Smith war in vielem wie Sie und ich. Obwohl er Fehler gemacht hat, hat Gott ihn dazu eingesetzt, seine großen Absichten zu verwirklichen. Präsident Thomas S. Monson hat diesen Ratschlag oft wiederholt. Wen der Herr beruft, dem gibt er auch die nötigen Fähigkeiten. Der Apostel Paulus erklärte den Heiligen in Korinth: Seht doch auf eure Berufung, Brüder und Schwestern. Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Gott bedient sich der Schwachen und Einfachen, um seine Absichten zu Wege zu bringen. Diese Wahrheit ist ein Zeugnis dafür, dass es die Kraft Gottes ist, nicht die des Menschen, die sein Werk auf der Erde zustande bringt. Als Gott Joseph Smith erschien, stellte er seinen Sohn Jesus Christus vor und sagte: Ihn höre. Joseph Smith verbrachte den Rest seines Lebens damit, ihn zu hören und ihm nachzufolgen. Wie bei Joseph Smith beginnt auch unsere Nachfolge mit der Entscheidung, den Erretter Jesus Christus zu hören und ihm nachzufolgen. Wenn Sie den Wunsch haben, ihm nachzufolgen, nehmen Sie allen Glauben zusammen und nehmen Sie sein Kreuz auf sich. Sie werden feststellen, dass Sie sehr wohl in seine Kirche gehören. Ein Ort, wo Sie herzlich aufgenommen werden und sich dem großen Streben anschließen können, ein Jünger zu sein und glücklich zu sein. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr, dem 200. Jahr nach der ersten Vision, wenn wir über die Wiederherstellung der Kirche Jesu Christi nachdenken und mehr darüber erfahren, erkennen, dass es sich nicht bloß um ein historisches Ereignis handelt. Sie und ich spielen in dieser großartigen, fortdauernden Geschichte eine entscheidende Rolle. Und was ist nun Ihre und meine Aufgabe? Von Jesus Christus zu lernen, seine Worte zu studieren, ihn zu hören, ihm nachzufolgen, indem wir uns aktiv an diesem großen Werk beteiligen. Ich lade Sie ein, kommen Sie und gehören Sie dazu. Sie müssen nicht vollkommen sein. Sie brauchen nur den Wunsch, Ihren Glauben zu entwickeln und sich Christus jeden Tag zu nahen. Unsere Aufgabe besteht darin, Gott zu lieben und ihm zu dienen und Gottes Kinder zu lieben und ihnen zu dienen. Wenn sie das tun, wird Gott sie mit seiner Liebe und Freude umfangen und sie sicher durch dieses Leben führen, selbst unter den schwierigsten Umständen und darüber hinaus. Dafür gebe ich Zeugnis und ich segne sie in tiefer Dankbarkeit und voller Zuneigung für einen jeden von ihnen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
You and I play a crucial part in this great continuing story. What then is your and my part? It is to learn of Jesus Christ, to study his words, to hear him and to follow him by actively participating in this great work. I invite you to come and belong. You don't have to be perfect. You only have to have a desire to develop your faith and draw near to him each day. Our part is to love and serve God and to love and serve God's children. As you do so, God will encircle you with his love, joy, and certain guidance through his life and this life. Even under the most serious circumstances and even beyond. Of this I testify and leave you my blessing in deep gratitude and love for each one of you. In the sacred name of our Savior, our Master, in the name of Jesus Christ. Amen.
Recently, a billboard in Salt Lake City
ist mir in Salt Lake City die Werbetafel eines Möbelhauses und Raumausstatters aufgefallen. Darauf stand nur, für Ihr bestes Zuhause in Salt Lake City. Meine Neugier war geweckt. Was ist denn das beste Zuhause? Die Frage beschäftigte mich. Ich musste vor allem an die Kinder denken, die meine Frau Kathy und ich großgezogen haben und an die Kinder, die sie ihrerseits jetzt großziehen. Wie alle Eltern überall machten wir uns Sorgen und beteten für unsere Kinder. Das tun wir immer noch. Wir wünschen uns nur das Allerbeste für Sie. Wie können Sie und Ihre Kinder im besten Zuhause leben? Ich musste auch an das Zuhause von Mitgliedern denken, die Kathy und ich besuchen durften. Wir waren schon in Korea und Kenia, in den Philippinen und in Peru, in Laos und in Lettland eingeladen. Ich möchte 4 Punkte ansprechen, die mir in einem guten Zuhause aufgefallen sind. Erstens, aus der Sicht des Herrn hat die Einrichtung des besten Zuhauses vor allem mit den Eigenschaften der Menschen zu tun, die dort wohnen. Das, worauf es ankommt und was bleibt, hat nichts mit dem Mobiliar, der Höhe des Nettoeinkommens oder der gesellschaftlichen Stellung derer zu tun, denen das Zuhause gehört. Das beste Merkmal eines Zuhauses ist das Abbild Christi, das sich in den Gesichtern der Bewohner widerspiegelt. Ausschlaggebend ist die Innenausstattung der Seele der Bewohner, nicht die Wohnstätte selbst. Solche christlichen Eigenschaften eignet man sich im Laufe der Zeit an, indem man bewusst auf dem Weg der Bündnisse vorwärts strebt. Christliche Eigenschaften sind der Schmuck derer, die bestrebt sind, ihr Leben gut zu führen. Sie füllen ihr Zuhause mit dem Licht des Evangeliums, ob der Fußboden nun aus Lehm oder aus Marmor besteht. Selbst wenn Sie daheim als Einziger dem Aufruf folgen, nach dem Guten zu streben, können Sie zur geistigen Raumausstattung Ihrer Familie beitragen. Dem Rat des Herrn, organisiert euch, bereitet alles vor, was nötig ist, und errichtet ein Haus, folgen wir dadurch, dass wir unser geistiges Leben organisieren, vorbereiten und errichten, nicht unsere Immobilie. Wenn wir geduldig dem vom Erretter gewiesenen Weg der Bündnisse folgen, wird unser Zuhause ein Haus der Herrlichkeit, ein Haus der Ordnung, ein Haus Gottes. Zweitens, im besten Zuhause nimmt man sich jeden Tag Zeit, sich mit den Heiligen Schriften und den Worten der lebenden Propheten zu befassen. Präsident Russell M. Nelson hat uns aufgefordert, unser Zuhause durch das Evangeliumsstudium zu verwandeln und umzubauen. Seinem Aufruf liegt zugrunde, dass in einem guten Zuhause Raum ist für die empfindsame und so wichtige Arbeit an der persönlichen Entwicklung und an der Verwandlung unserer Schwächen. Tägliche Umkehr ist ein Werkzeug des Wandels. Sie versetzt uns in die Lage, schrittweise gütiger, liebevoller und verständnisvoller zu werden. Das Schriftstudium bringt uns dem Erretter näher, dessen großzügige Liebe und Gnade uns bei unserem Fortschritt unterstützen. In der Bibel und im Buch Mormon werden Geschichten von Familien erzählt. Es ist also nicht verwunderlich, dass diese heiligen Bücher eine unvergleichliche Anleitung für das beste Zuhause darstellen. Man liest von den Sorgen der Eltern, von der Gefahr durch Versuchungen, vom Sieg der Rechtschaffenheit, von Prüfungen durch Hungersnöte oder durch Überfluss und von den Schrecken des Krieges und den Früchten des Friedens. Immer wieder wird in den Heiligen Schriften deutlich, dass Familien durch ihre Rechtschaffenheit erfolgreich sind oder durch das Beschreiten anderer Wege scheitern. Drittens, ein gutes Zuhause hält sich an den Bauplan, den der Herr für sein bestes Zuhause, nämlich den Tempel, entworfen hat. Jeder Tempelbau beginnt mit grundlegenden Arbeiten. Die Fläche wird gerodet und eingeebnet. Diese ersten vorbereitenden Maßnahmen lassen sich mit dem Halten der wesentlichen Gebote vergleichen. Die Gebote sind die Grundlage, auf der ein Jünger sein Leben aufbaut. Wenn wir Christus beständig nachfolgen, werden wir mit der Zeit fest, standhaft und unverrückbar, wie die Stahlkonstruktion eines Tempels. Ein solch festes Gefüge erlaubt es dem Herrn, seinen Geist zu senden, der unser Herz wandelt. Diese mächtige Wandlung im Herzen lässt sich mit der Verschönerung des Inneren eines Tempels vergleichen. Wenn wir weiter im Glauben vorangehen, ändert der Herr nach und nach unser Wesen. Wir nehmen sein Abbild in unseren Gesichtsausdruck auf und spiegeln allmählich die Liebe und Schönheit seines Wesens wider. Wenn wir mehr wie er werden, fühlen wir uns in seinem Haus zu Hause und er fühlt sich in unserem Zuhause heimisch. Die enge Verbindung zwischen unserem Zuhause und seinem Haus können wir uns dadurch bewahren, dass wir uns für einen Tempelschein würdig machen und diesen auch, so oft es die Umstände erlauben, nutzen. Dann weilt nämlich die Heiligkeit des Hauses des Herrn auch in unserem Zuhause. Der herrliche Salt Lake Tempel steht ganz in der Nähe. Mit einfachsten Werkzeugen, Baumaterial aus der Gegend und endlos harter Arbeit errichteten die Pioniere in den Jahren 1853 bis 1893 diesen Tempel. Mit dem Besten, was die Mitglieder damals handwerklich, architektonisch und in der Raumgestaltung zu bieten hatten, schufen sie ein Meisterwerk, das von Millionen bewundert wird. Nunmehr liegt die Tempelweihung bald 130 Jahre zurück. Die damaligen Bauvorgaben für den Tempel wurden durch neuere, sicherere Richtlinien ersetzt. Würden wir es versäumen, den Tempel bautechnisch zu optimieren und Schwachstellen auszumerzen, würden wir dem Vertrauen der Pioniere nicht gerecht, die damals alles Menschenmögliche getan und den Tempel dann in die Obhut nachfolgender Generationen gegeben haben. Die Kirche hat ein 4-jähriges Renovierungsprojekt in Angriff genommen, um die Struktur- und Erdbebensicherheit des Tempels zu erhöhen. Fundament, Böden und Mauern werden verstärkt. Das beste derzeit verfügbare bautechnische Können bringt den Tempel auf einen zeitgemäßen Standard. Die Veränderungen an der Gebäudestruktur werden nicht zu sehen sein, doch die Auswirkungen sind da und sind wichtig. Trotz all dieser Arbeiten bleibt die wunderschöne Innenausstattung des Tempels erhalten. Orientieren wir uns doch am Beispiel der Renovierung des Salt Lake Tempels und nehmen wir uns die Zeit, unsere eigene geistige Standfestigkeit zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie auf dem neuesten Stand ist. Eine regelmäßige Selbsteinschätzung, verbunden mit der Frage an den Herrn, was fehlt mir noch, kann jedem von uns helfen, zu einem besten Zuhause beizutragen. Viertens, ein gutes Zuhause bietet Zuflucht vor den Stürmen des Lebens. Der Herr hat verheißen, dass es denen, die Gottes Gebote halten, wohlergehen wird im Land. Dieses Wohlergehen ist die Kraft, trotz aller Probleme im Leben weiter vorwärts zu streben. 2002 habe ich etwas Wichtiges gelernt, was Probleme angeht. In Asunción, in Paraguay, war ich mit den Pfahlpräsidenten der Stadt zusammengekommen. Damals herrschte in Paraguay gerade eine drückende Finanzkrise. Viele Mitglieder der Kirche hatten darunter zu leiden und kamen kaum über die Runden. Seit meiner Mission war ich nicht mehr in Südamerika gewesen und in Paraguay war ich nie gewesen. Ich gehörte erst seit ein paar Wochen der Gebietspräsidentschaft an. Ich hatte Bedenken, ob ich überhaupt imstande war, den Pfahlpräsidenten eine Handlungsempfehlung zu geben, und so bat ich sie, mir zu sagen, was denn in ihrem Pfahl gut lief. Der erste Pfahlpräsident berichtete von einigem, was gut lief. Der nächste erwähnte einiges, was gut lief, und auch ein paar Probleme. Als wir beim letzten Pfahlpräsidenten ankamen, zählte der nur noch eine Reihe unerfreulicher Schwierigkeiten auf. Während die Pfahlpräsidenten das Ausmaß der Lage schilderten, wurden meine Sorgen immer größer. Ja, ich war fast verzweifelt, was ich ihnen denn nun sagen solle. In dem Moment, als der letzte Pfahlpräsident mit seinen Bemerkungen zu Ende gekommen war, kam mir ein Gedanke in den Sinn. Elder Clayton, stell Ihnen diese Frage. Wie viele von den Mitgliedern Ihres Pfahles, die den vollen Zehnten zahlen, ein großzügiges Fastopfer spenden, ihre Berufung in der Kirche groß machen, als Heimlehrer oder Besuchslehrerinnen tatsächlich ihre Familien jeden Monat besuchen, den Familienabend abhalten, in den Schriften lesen und jeden Tag mit der Familie beten? Wie viele von Ihnen haben Probleme, mit denen Sie nicht alleine zurechtkommen, sodass die Kirche einschreiten und die Probleme für Sie lösen muss? Ich folgte der Eingebung und stellte den Pfahlpräsidenten also diese Frage. Überrascht schauten sie mich zunächst stumm an und sagten dann, pues ninguno, also keiner. Sie bestätigten mir, dass keines der Mitglieder, die all das taten, Probleme hatte, die es nicht alleine bewältigen konnte. Und warum? Weil sie im besten Zuhause wohnten. Ihr treues Leben schenkte ihnen Kraft, Weitblick und die notwendige Unterstützung vom Himmel, die sie brauchten, um die wirtschaftliche Notlage in ihrem Land durchzustehen und zu überleben. Das bedeutet nicht, dass die Rechtschaffenden nicht krank werden, keinen Unfall haben, keine geschäftlichen Einbußen erleiden und viele andere Schwierigkeiten nicht erleben müssen. Das Erdenleben beschert uns stets Herausforderungen, doch ich erlebe immer wieder, dass diejenigen, die bestrebt sind, die Gebote zu halten, gesegnet werden und mit innerem Frieden und Hoffnung weiter vorangehen können. Diese Segnungen stehen einem jeden offen, ganz gleich, wo er lebt. Der Psalmist verkündete, wenn nicht der Herr das Haus baut, mühen sich umsonst die daran bauen. Wo sie auch leben, wie ihr Zuhause auch aussieht und wie ihre Familie auch zusammengesetzt ist. Sie können für ihre Familie das beste Zuhause schaffen. Das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi liefert dafür die Anleitung. Der Erretter ist der vollkommene Ingenieur, Baumeister und Innenausstatter. Sein Anliegen ist die Vervollkommnung und die ewige Freude unserer Seele. Mit seiner liebevollen Hilfe kann ihre Seele all das werden, was er sich für sie wünscht. Und sie können ihr allerbestes Ich werden, das beste Zuhause. Ich bezeuge voller Dankbarkeit. Unser aller Gott und Vater lebt. Sein Sohn, der Herr Jesus Christus, ist der Erretter und Erlöser der gesamten Menschheit. Sie lieben uns auf vollkommene Weise. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ist das Reich des Herrn auf Erden. Es wird heute von lebenden Propheten und Aposteln geführt. Das Buch Mormon ist wahr. Zu den Früchten der Wiederherstellung zählt das Wissen, dass die Familie für immer in vollkommener Freude im besten Zuhause wohnen kann. Im Namen Jesu Christi. Amen. I gratefully testify that the God and Father of us all lives. His Son, the Lord Jesus Christ, is the Savior and Redeemer of all mankind. They love us perfectly. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is the Lord's kingdom on earth. Living prophets and apostles guide it today. The Book of Mormon is true. The restored gospel of Jesus Christ is the perfect blueprint for establishing finest homes. In the name of Jesus Christ, amen. 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 Amen.
Throughout this general conference,
im Verlauf dieser Generalkonferenz haben wir voller Freude über die schon vor langer Zeit prophezeite Wiederherstellung von allem gesprochen und gesungen. Darüber, dass in Christus alles vereint wird und über die Wiederkehr der Fülle des Evangeliums, des Priestertums und der Kirche Jesu Christi zur Erde. Über all das also, was wir unter dem Begriff die Wiederherstellung zusammenfassen. Doch die Wiederherstellung ist nicht nur für diejenigen von uns gedacht, die sich heute darüber freuen. Was bei der ersten Vision kundgetan wurde, war nicht allein Joseph Smith zugedacht, sondern wird jedem, dem es an Weisheit fehlt, als Licht und Wahrheit angeboten. Das Buch Mormon ist Eigentum der Menschheit. Errettung und Erhöhung sind heilige Handlungen des Priestertums, die für jeden Menschen bereitet wurden, auch für jene, die nicht länger auf Erden weilen. Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage und die mit ihr einhergehenden Segnungen sind für alle bestimmt, die sie wollen. Die Gabe des Heiligen Geistes ist für jeden bestimmt. Die Wiederherstellung gehört zur Welt und die Botschaft davon ist vor allem in dieser Zeit dringlich. Wie wichtig ist es daher, dass dies den Bewohnern der Erde verkündet wird, damit sie erkennen mögen, dass kein Fleisch in der Gegenwart Gottes wohnen kann, außer durch die Verdienste und die Barmherzigkeit und Gnade des heiligen Messias, der sein Leben niederlegt gemäß dem Fleische und es wiedernimmt durch die Macht des Geistes, auf dass er die Auferstehung der Toten zustande bringe. Seit dem Tag, als Samuel Smith, der Bruder des Propheten, seine Umhängetasche mit druckfrischen Exemplaren des Buches Mormon füllte und sich zu Fuß aufmachte, anderen diese neue heilige Schrift zu bringen, haben sich die Heiligen ohne Unterlass abgemüht, dies den Bewohnern der Erde zu verkünden. 1920 begab sich Elder David O. McKay, der damals dem Kollegium der Zwölf Apostel angehörte, auf eine einjährige Reise zu den Missionen der Kirche. Im Mai 1921 stand er auf einem kleinen Friedhof in Fagalii in Samoa vor den gepflegten Gräbern dreier kleiner Kinder, der Tochter und zweier Söhne von Thomas und Sarah Hilton. Diese Kinder, das älteste war zwei, waren Ende des 19. Jahrhunderts zu der Zeit gestorben, als Thomas und Sarah ein junges Missionars-Ehepaar gewesen waren. Bevor er Utah verlassen hatte, hatte Elder McKay der mittlerweile verwitweten Sarah versprochen, er werde die Gräber ihrer Kinder in Samoa besuchen, da es ihr nie möglich gewesen war, dorthin zurückzukehren. Elder McKay schrieb ihr zurück: Ihre drei Kleinen führen die edle Missionsarbeit, mit der Sie, Schwester Hilton, vor fast 30 Jahren begonnen haben, mit überaus beredtem Schweigen weiter. Dem fügte er ein selbstverfasstes Gedicht hinzu. Liebende Hände, die Augen euch schlossen zu. Liebende Hände, euch betteten hier zur Ruh. Fremde Hände, das Grab verschönern, vereint. Von Fremden wird's geehrt, von Fremden beweint. Diese Geschichte ist nur eine von Tausenden, Hunderttausenden, die von der Zeit, den Kostbarkeiten und den Menschenleben erzählen, die im Laufe der letzten 200 Jahre als Opfer erbracht wurden, um die Botschaft von der Wiederherstellung weiterzutragen. Unser Bestreben, jede Nation, jedes Geschlecht, jede Sprache und jedes Volk zu erreichen, ist auch heute unvermindert, wie wir an den über 68.000 jungen Männern und Frauen und Ehepaaren erkennen können, die derzeit als Vollzeitmissionare berufen sind, an den Mitgliedern der Kirche im Allgemeinen, die wie einst Philippus andere einladen zu kommen und zu sehen, sowie an den zig Millionen Dollar, die jährlich ausgegeben werden, um diese Arbeit in aller Welt zu finanzieren. Wenn wir jemanden zu uns einladen, üben wir keinen Druck aus, hoffen aber, dass die Einladung verlockend klingt. Um dies zu erreichen, ist meiner Meinung nach mindestens dreierlei vonnöten. Erstens, unsere Liebe, zweitens, unser Beispiel und drittens, dass wir vom Buch Mormon Gebrauch machen. Wir dürfen eine Einladung nicht aus Eigennutz aussprechen. Vielmehr muss sie selbstlose Liebe zum Ausdruck bringen. Diese Liebe wird Nächstenliebe genannt, die reine Christusliebe. Wir müssen nur darum bitten. Wir sind aufgefordert, ja, uns ist sogar geboten, mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater zu beten, dass wir von dieser Liebe erfüllt werden. Als Beispiel erzähle ich Ihnen ein Erlebnis von Sister Lynette Ho Ching. Sie dient derzeit an der Seite ihres Mannes, Präsident Francis Ho Ching, der über die Samoa-Mission Apia präsidiert. Sister Ho Ching hat berichtet: Vor Jahren zog unsere damals junge Familie in ein Häuschen in Lai in Hawaii. Der Carport unseres Hauses war in eine Einzimmerwohnung umgebaut worden. Darin wohnte ein Mann namens Jonathan. Jonathan war woanders unser Nachbar gewesen. Da wir das Gefühl hatten, dass der Herr uns nicht nur zufällig zusammengeführt hatte, beschlossen wir, offener über Aktivitäten in der Kirche und unsere Mitgliedschaft zu sprechen. Jonathan freute sich über unsere Freundschaft und verbrachte gern Zeit mit unserer Familie. Er erfuhr gern mehr über das Evangelium, war aber nicht daran interessiert, sich der Kirche anzuschließen. Im Laufe der Zeit verdiente Jonathan sich bei unseren Kindern den Ehrentitel Onkel Jonathan. Unsere Familie wurde immer größer und auch Jonathans Interesse an den Ereignissen in unserem Leben wuchs. Wir luden ihn zu Feiern an Feiertagen, Schulveranstaltungen und Aktivitäten in der Kirche ein und irgendwann auch zum Familienabend und zur Taufe der Kinder. Eines Tages rief Jonathan mich an. Er brauchte Hilfe. Er litt an Diabetes und sein Fuß hatte sich so schwer entzündet, dass eine Amputation erforderlich war. Unsere Familie und Gemeindemitglieder aus der Nachbarschaft standen ihm in dieser Zeit der Prüfung zur Seite. Wir besuchten ihn abwechselnd im Krankenhaus und er erhielt mehrere Priestertumssegen. Während Jonathan in einer Reha-Klinik war, machten wir mit Unterstützung von Schwestern aus der Frauenhilfsvereinigung seine Wohnung sauber. Die Brüder im Priestertum bauten eine Rampe zu seiner Wohnungstür und brachten im Badezimmer Handgeländer an. Als Jonathan nach Hause zurückkehrte, war er ganz ergriffen. Er begann, sich wieder die Missionarslektionen anzuhören. In der Woche vor Silvester rief Jonathan mich an und fragte: Was macht ihr an Silvester? Ich erinnerte ihn an unsere alljährliche Feier. Doch er entgegnete: Ich möchte, dass ihr zu meiner Taufe kommt. Ich möchte das neue Jahr richtig beginnen. Nach 20 Jahren, in denen er immer wieder ermuntert wurde, zu kommen und zu sehen, zu kommen und zu helfen, zu kommen und zu bleiben, war diese kostbare Seele nun zur Taufe bereit. Die zweite Voraussetzung dafür, dass man die Botschaft von der Wiederherstellung erfolgreich weiterträgt, möchte ich mit dieser Frage einleiten. Was macht eine Einladung, die Sie aussprechen, für jemanden verlockend? Sind das nicht Sie und das Beispiel, das Sie durch Ihre Lebensführung geben? Viele, die die Botschaft von der Wiederherstellung gehört und angenommen haben, hat zunächst das angesprochen, was sie am Wesen eines Mitglieds oder von Mitgliedern der Kirche Jesu Christi wahrgenommen haben. Vielleicht war es die Art und Weise, wie sie andere behandelt haben oder das, was sie gesagt oder eben nicht gesagt haben oder auch ihre Standhaftigkeit in schwierigen Situationen oder einfach ihr Gesichtsausdruck. Was es auch ist, wir können uns nicht der Tatsache verschließen, dass wir die Grundsätze des wiederhergestellten Evangeliums so gut wir nur können verstehen und leben müssen, damit die Einladungen, die wir aussprechen, auch einladend sind. Heutzutage nennt man das oft Authentizität. Wenn die Christusliebe in uns wohnt, erkennen andere, dass unsere Liebe zu ihnen aufrichtig ist. Wenn das Licht des Heiligen Geistes in uns brennt, entfacht er ihnen das Licht Christi von Neuem. Was sie ausmacht, verleiht einer von ihnen ausgesprochenen Einladung zu kommen und die Freude an der Fülle des Evangeliums Jesu Christi zu erfahren, Authentizität. Das dritte Erfordernis ist, dass man von dem Werkzeug für die Bekehrung, das der Herr für diese letzte Evangeliumszeit vorgesehen hat, häufig Gebrauch macht, dem Buch Mormon. Es ist ein greifbarer Beweis dafür, dass Joseph Smith als Prophet berufen wurde und ein überzeugender Beweis für die Göttlichkeit und die Auferstehung Jesu Christi. Die Art und Weise, wie der Erlösungsplan unseres Vaters im Himmel darin dargelegt wird, ist unübertroffen. Wenn Sie anderen das Buch Mormon nahe bringen, bringen Sie ihnen die Wiederherstellung nahe. Als Jason Olson noch ein Teenager war, wurde er verschiedentlich von Angehörigen und anderen davor gewarnt, Christ zu werden. Er hatte jedoch zwei gute Freunde, die der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, angehörten und sprach mit ihnen oft über das Thema Religion. Seine Freunde, Shia und Dave, reagierten stets respektvoll, wenn Jason Argumente gegen den Glauben an Jesus Christus, die andere ihm genannt hatten, vorbrachte. Zu guter Letzt gaben sie ihm ein Buch Mormon und sagten: Dieses Buch wird deine Fragen beantworten. Bitte lies es. Zögerlich nahm er das Buch an und steckte es in den Rucksack. Dort blieb es mehrere Monate. Er wollte es weder zu Hause lassen, wo seine Familie es sehen könnte, noch Shia und Dave enttäuschen, indem er es ihnen zurückgab. Schließlich verfiel er auf die Lösung, das Buch zu verbrennen. So hielt er eines Abends ein Feuerzeug in der einen Hand und das Buch Mormon in der anderen. Er wollte das Buch gerade anzünden, als er in sich eine Stimme sagen hörte: Verbrenn mein Buch nicht. Erschrocken hielt er inne. Da er glaubte, sich die Stimme eingebildet zu haben, versuchte er erneut, das Feuerzeug anzumachen. Wieder hörte er in sich die Stimme: Geh auf dein Zimmer und lies mein Buch. Jason legte das Feuerzeug beiseite, ging auf sein Zimmer, schlug das Buch Mormon auf und begann zu lesen. Tag für Tag las er in dem Buch, oft bis in die Morgenstunden. Als Jason am Schluss ankam und betete, hielt er Folgendes fest: Ich war vom Scheitel bis zur Sohle vom Geist erfüllt. Ich fühlte mich vollständig von Licht ausgefüllt. Es war das freudigste Erlebnis meines ganzen Lebens. Er wollte getauft werden und wurde später auch selbst Missionar. Es versteht sich wahrscheinlich von selbst, dass viele, wenn nicht gar die meisten unserer Einladungen, obwohl wir sie aufrichtig und voller Liebe aussprechen, weil wir die Botschaft von der Wiederherstellung so gern weitertragen möchten, ausgeschlagen werden. Aber bedenken Sie dies: Jeder verdient eine solche Einladung. Alle sind vor Gott gleich. Der Herr ist mit jeder Anstrengung, die wir unternehmen, zufrieden. Ganz gleich, was dabei herauskommt. Eine ausgeschlagene Einladung ist noch kein Grund, eine Verbindung abzubrechen. Und wo heute ein Mangel an Interesse besteht, mag sehr wohl irgendwann in der Zukunft ein Wandel einsetzen. Wie dem auch sei, unsere Liebe bleibt unverändert. Die Wiederherstellung hat sich unter Feuerproben und großen Opfern herangebildet. Doch das ist ein Thema für sich. Wir freuen uns heutzutage der Früchte der Wiederherstellung und eine der köstlichsten davon ist, dass die Macht wiedergebracht wurde, das, was auf Erden und im Himmel ist, zu binden. Präsident Gordon B. Hinckley hat dies vor Jahren so ausgedrückt. Wäre aus all dem Kummer und der Mühsal und dem Leid, die mit der Wiederherstellung verbunden waren, nichts weiter hervorgegangen als die Siegelungsmacht des heiligen Priestertums, mit der Familien für immer aneinander gebunden werden können, so wäre dies schon jeden Preis wert gewesen. Die größte Verheißung der Wiederherstellung ist die Erlösung durch Jesus Christus. Die Auferstehung Jesu Christi ist der Beweis dafür, dass er tatsächlich die Macht besitzt, alle, die zu ihm kommen, zu erlösen, sie von Kummer, Unrecht, Bedauern, Sünde und sogar dem Tod zu erlösen. Heute ist Palmsonntag. Heute in einer Woche ist Ostern. Wir denken immer daran, dass Christus gelitten hat und gestorben ist, um für unsere Sünden zu sühnen. Und wir feiern diesen wunderbarsten aller Sonntage oder Tage des Herrn, an dem er von den Toten auferstanden ist. Dank der Auferstehung Jesu Christi ist die Wiederherstellung von Bedeutung, ist unser Erdenleben von Bedeutung und ist letztendlich unser ganzes Dasein von Bedeutung. Joseph Smith, der große Prophet der Wiederherstellung, hat für unsere Zeit das allumfassende Zeugnis für den auferstandenen Messias gegeben. Er lebt, denn wir haben ihn gesehen, ja zur rechten Hand Gottes. Ich füge demütig dem Zeugnis Josephs und aller Apostel und Propheten vor ihm und aller Apostel und Propheten, die nach ihm kamen, mein Zeugnis hinzu, dass Jesus von Nazareth der verheißene Messias ist, der einzig gezeugte Sohn Gottes und der auferstandene Erlöser der ganzen Menschheit. Die Auferstehung Christi macht seine Verheißungen gewiss. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Of our Lord and Savior Jesus Christ. Christ's resurrection makes his promises sure. In the name of Jesus Christ, amen.
At the conclusion of the conference,
am Ende der Konferenz bedanken wir uns von ganzem Herzen bei allen, die so fleißig daran mitgewirkt haben, dass diese Konferenz unter diesen außergewöhnlichen Umständen durchgeführt werden konnte. Wir danken allen, die zu uns gesprochen haben und sind dankbar für die erbauliche Musik. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist unser lieber Prophet, Präsident Russell M. Nelson. Nach seinen Worten folgt das Schlusslied: Wir danken, o Gott, für den Propheten, das vom Tabernakelchor am Tempelplatz und 6 Chören aus verschiedenen Teilen der Welt aufgezeichnet wurde. Nachdem die Chöre die ersten 3 Strophen gesungen haben, laden wir Sie ein, wo Sie auch sein mögen, gemeinsam mit den Chören noch einmal die erste Strophe zu singen. Das Schlussgebet spricht Elder Lindsay Robbins von den 70ern. Damit wird die Konferenz dann vertagt. Meine lieben Brüder und Schwestern, am Ende dieser historischen Konferenz danken wir dem Herrn. Die Musik war wunderschön und die Botschaften waren inspirierend. Im Laufe dieser Konferenz haben wir viel Beachtliches erlebt. Bei dieser 200-Jahr-Feier wurde eine Proklamation an die Welt vorgestellt über die Wiederherstellung des Evangeliums Jesu Christi in aller Fülle. Wir haben der Wiederherstellung mit dem Hosanna-Ruf gedacht. Wir haben ein neues Symbol vorgestellt, das unseren Glauben an den Herrn Jesus Christus darstellt und als Wiedererkennungsmerkmal in offiziellen Mitteilungen und Materialien der Kirche verwendet wird. Wir haben zu einem weltweiten Tag des Fastens und Betens aufgerufen, auf das man die gegenwärtige Pandemie in den Griff bekommt, die Pflegekräfte beschützt bleiben, die Wirtschaft gestärkt wird und das Leben wieder normal wird. Dieses Fasten findet am Karfreitag, dem 10. April, statt. Was für ein herrlicher Tag das sein wird. Nächsten Sonntag ist Ostersonntag und wir gedenken erneut des Sühnopfers und der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Dank seines Sühnopfers wird seine Gabe der Auferstehung allen zuteil, die je gelebt haben. Und seine Gabe des ewigen Lebens wird allen zuteil, die sich durch Treue gegenüber den Verordnungen und Bündnissen, die im heiligen Tempel des Herrn geschlossen wurden, dafür bereit machen. Die vielen inspirierenden Elemente dieser Frühjahrsgeneralkonferenz 2020 und auch die Heilige Woche, die jetzt beginnt, lassen sich mit zwei von Gott verkündeten Wörtern zusammenfassen. Ihn höre. Wir beten darum, dass Ihre Ausrichtung auf den Vater im Himmel, der diese Worte gesprochen hat, und auf seinen geliebten Sohn Jesus Christus Ihnen von allem, was sich zugetragen hat, am deutlichsten in Erinnerung bleibt. Wir beten darum, dass Sie von Neuem damit beginnen, die Worte des Erretters wirklich zu hören, auf sie zu horchen und sie zu befolgen. Ich verheiße, dass weniger Angst und mehr Glaube die Folge sein werden. Danke für Ihren Wunsch, Ihr Zuhause zu einem echten Zufluchtsort des Glaubens zu machen, wo der Geist des Herrn wohnen kann. Der Lehrplan »Komm und folge mir nach« für unser Evangeliumsstudium wird Ihnen weiterhin ein Segen sein. Ihre anhaltenden Bemühungen in diesem Bestreben, selbst in den Momenten, wenn Sie vielleicht das Gefühl haben, nicht besonders erfolgreich zu sein, werden Ihr Leben, das Ihrer Familie und die Welt ändern. Wir erhalten Kraft, wenn wir noch tapferere Jünger des Herrn werden, uns erheben und für ihn eintreten, wo wir auch sind. Sprechen wir nun über Tempel. Wir haben 168 geweihte Tempel in aller Welt. Weitere sind derzeit in der Planung oder im Bau. Wenn Pläne für die Errichtung eines neuen Tempels bekannt gegeben werden, wird er Teil unserer heiligen Geschichte. Es mag seltsam erscheinen, neue Tempel anzukündigen, wenn alle unsere Tempel vorübergehend geschlossen sind. Vor mehr als 100 Jahren hat Präsident Wilford Woodruff Situationen wie die unsere vorhergesehen, wie es in seinem Weihungsgebet für den Salt Lake Temple im Jahr 1893 festgehalten ist. Einige von Ihnen haben vielleicht in letzter Zeit Auszüge aus diesem bemerkenswerten Gebet in den sozialen Medien gesehen. Hören Sie dieses Flehen eines mächtigen Propheten Gottes. Ich zitiere: Wenn dein Volk keine Möglichkeit hat, dieses heilige Haus zu betreten, und es bedrängt und in Sorge ist, umringt von Schwierigkeiten, und diesem deinem heiligen Haus sein Gesicht zuwendet und dich um Befreiung bittet, um Hilfe, darum, dass deine Macht für es wirksam werden möge, so flehen wir dich an, von deiner heiligen Wohnstadt gnädig hinabzublicken und seinen Rufen Gehör zu schenken. Oder wenn die Kinder deines Volkes in künftigen Jahren aus irgendeinem Grund von diesem Ort getrennt werden und aus der Tiefe ihrer Bedrängnis und ihres Kummers um Erlösung und Befreiung zu dir rufen, so ersuchen wir dich demütig, auf ihre Rufe zu horchen und ihnen die Segnungen, um die sie bitten, zu gewähren. Zitat Ende. Brüder und Schwestern, in Zeiten unserer Not, da die Tempel tatsächlich geschlossen sind, können Sie immer noch aus der Macht Ihrer Tempelbündnisse und Ihres Endowments schöpfen, wenn Sie Ihre Bündnisse in Ehren halten. Bitte nutzen Sie diese Zeit, in der die Tempel geschlossen sind, weiterhin ein tempelwürdiges Leben zu führen oder tempelwürdig zu werden. Sprechen Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden über den Tempel. Da Jesus Christus bei allem, was wir im Tempel tun, im Mittelpunkt steht, werden Sie auch mehr über ihn nachdenken, wenn Sie mehr über den Tempel nachdenken. Lernen Sie durch Studium und Gebet mehr über die Macht und die Erkenntnis, mit der Sie im Tempel ausgestattet wurden oder mit der Sie noch ausgestattet werden. Heute dürfen wir Ihnen Pläne für den Bau von 8 weiteren neuen Tempeln ankündigen an den folgenden Standorten: Bahia Blanca, Argentinien, Tallahassee, Florida, Lubumbashi, Demokratische Republik Kongo, Pittsburgh, Pennsylvania, Benin City, Nigeria, Syracuse, Utah, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Und Shanghai, Volksrepublik China. An all diesen Standorten werden die Architekten der Kirche mit den Behörden zusammenarbeiten, dass diese Tempel eine schöne Ergänzung der Gemeinschaft sein werden. Wir sind sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, in der Volksrepublik China zu bauen. Zwei Jahrzehnte lang haben die Menschen in der Volksrepublik China nach Hongkong gehen müssen und jetzt können wir in Shanghai einen Tempel bauen. Aber im Juli 2019 wurde dieser Tempel für eine längere Renovierungsphase geschlossen. In Shanghai wird eine Netzwerkanlage die Möglichkeit bieten, den Menschen in den Tempel zu gehen. Eine großartige Möglichkeit für die Menschen in der Volksrepublik China und ihre Vorfahren. In jedem Land lehrt die Kirche ihre Mitglieder, das Gesetz zu achten und es zu ehren. Wir lehren, wie wichtig die Familie es ist und gute Eltern zu sein und gute Staatsbürger, weil wir den Herrn ehren und auch die Gesetze der Volksrepublik China, gibt es dort keine Missionare von der Kirche. Und das werden wir auch in der Zukunft so halten.
Die
Mitglieder aus China werden sich getrennt treffen. In der Anfangsphase wird es eine Einrichtung geben, zu der man nur mit Anmeldung hinein darf. Der Shanghai-Tempel wird kein Tempel für Touristen aus anderen Ländern sein. Diese 8 neuen Tempel werden vielen Menschen auf beiden Seiten des Schleiers des Todes ein Segen sein. Tempel sind ein Kronjuwel der Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums Jesu Christi. In seiner Güte und Großzügigkeit bringt Gott die Segnungen des Tempels seinen Kindern überall näher. Die Wiederherstellung dauert fort und ich weiß, dass Gott weiterhin viel Großes und Wichtiges offenbaren wird, was sein Reich hier auf Erden betrifft. Dieses Reich ist die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Liebe Brüder und Schwestern, ich fühle mich Ihnen in Liebe verbunden. In dieser angespannten und ungewissen Zeit möchte ich mich auf die Vollmacht berufen, die mir verliehen wurde, und Ihnen einen apostolischen Segen spenden. Ich segne Sie mit Frieden und zunehmendem Glauben an den Herrn. Ich segne Sie mit dem Wunsch, umzukehren und jeden Tag, der vergeht, ein wenig mehr wieder Erretter zu werden. Ich segne Sie mit der Erkenntnis, dass der Prophet Joseph Smith der Prophet der Wiederherstellung der Fülle des Evangeliums Jesu Christi ist. Sollten Sie oder jemand aus dem Kreis Ihrer Lieben krank sein, gebe ich Ihnen einen Segen der Heilung, sofern es mit dem Willen des Herrn im Einklang ist. Damit segne ich Sie und möchte noch einmal sagen, dass ich einen jeden von Ihnen lieb habe. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
We thank Thee, O God, for a bride.
Loving and kind Father in heaven.
Unser lieber Vater im Himmel. Wir sind dir dankbar für unseren lebenden Propheten, der uns in diesen letzten Tagen leitet. Wir sind dankbar für fortdauernde Offenbarung an die Propheten, Seher und Offenbarer. Wir sind dankbar, dass wir die Ausbreitung der Wiederherstellung verfolgen und miterleben dürfen. Wir sind dankbar für die inspirierten Botschaften und die wunderschöne Musik, die wir hören konnten. Und auch für die besondere Andacht, die wir haben durften. Wir danken dir für die Schriften, die wir lesen und immer wieder lesen können, und für die Tempel. Vater, wir bitten dich, dass wir während dieser Pandemie daran denken können, wie du dein Volk immer wieder befreit hast.
Auch and lessons to be learned from such trials.
Denken wir an die Lektionen, die wir für unser Leben daraus lernen können. Wir freuen uns auf das weltweite Fasten an einem kommenden Osterwochenende. Wir bitten dich, dass unser Glaube zur Heilung beitragen kann in dieser Welt. Vater, zum Ende dieser großartigen Konferenz bitten wir, dass dein Geist uns hilft, erfüllt vom Glanz der Hoffnung vorwärts zu streben, und dass wir den Aufforderungen nachkommen, die wir hier und heute von unserem geliebten Prophet gehört haben. Wir danken dir und sagen dies im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the
190. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und oberste Beamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor am Tempelplatz gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.